Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Stefanie Gebert einen schönen guten Tag. Die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown könnten uns jetzt helfen, wenn wir zum zweiten Mal das öffentliche Leben herunterfahren. Einiges gelernt hat man offenbar in Schneverdingen. Wir besuchen dort eine Schule, die inzwischen gut gerüstet ist, wenn es jetzt in den Wechsel geht vom Präsenz- zum Digitalunterricht. Wir schauen aber auch auf die Lage von Kindern aus ärmeren Familien. Die drohen auch diesmal weiter ins Abseits zu geraten. Und noch ein Blick nach Brandenburg. Da drohen ganz unabhängig vom Pandemiegeschehen Massenklagen, weil die Uni Potsdam rechtswidrig Gebühren von Studierenden eingezogen und bisher nicht zurückgezahlt hat. Ja, der zweite Lockdown in Deutschland. Spätestens morgen werden wir ihn alle spüren. Mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit wissen wir, wie wichtig es ist, die Familien und ihre Kinder zu unterstützen, die mit Hartz IV oder einem sehr niedrigen Einkommen zurechtkommen müssen. Auch und gerade an den Schulen brauchen sie Hilfe. Und so hat Familienministerin Franziska Giffey von der SPD auch gestern in der ARD versprochen:
Das Kindeswohl und der Kinderschutz dürfen nicht ausgesetzt werden. Das muss beachtet werden. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass gerade in den Fällen, wo Kinder in sozial schwierigen Verhältnissen leben, auch Betreuung ermöglicht wird und dass darauf sich auch die Länder entsprechend einstellen. Das geschieht ja.
Und in der Tat gibt es in allen Bundesländern Notbetreuung an den Schulen. Heinz Hilgers ist Präsident vom Kinderschutzbund und ich habe ihn vor der Sendung gefragt: Haben wir also etwas aus dem ersten Lockdown gelernt?
Ja, schon. Also das muss man sagen, es ist jedenfalls, was die Absichten angeht, die guten Absichten angeht, aus dem ersten Lockdown gelernt worden. Da haben wir ja gerade als Kinderschutzbund sehr deutlich darauf hingewiesen, dass der Kinderschutz nicht immer garantiert ist, wenn gerade aus Krisenfamilien die Kinder nicht mehr in den Einrichtungen sind und man auch dadurch keinen Blick auf sie hat. Das hat auch nach meinen Recherchen dazu geführt, dass in der ersten Phase die Fremdmeldungen, die Meldungen aus Schulen und Kitas über Kindeswohlgefährdungen sogar stark zurückgegangen sind, obwohl es, was die Sachverhalte anging, umgekehrt war.
Ich habe Ihren Appell gelesen am Anfang der Woche und dass Sie sagen, wir dürfen oder wir müssen aufpassen, dass Kinder nicht abgehängt werden. Und da geht es Ihnen auch um ganz basale Bedürfnisse, etwa ein warmes Mittagessen.
Wir haben das ja beim ersten Mal erlebt, dass über einen längeren Zeitraum die Kinder nicht mit dem Mittagessen versorgt wurden in den Schulen und den Eltern auch kein finanzieller Ausgleich gegeben wurde. Die Kinder, die ja kostenlos doch Mittagessen bekommen, bei Familien, die von Hartz IV leben. Und da ist natürlich die materielle Versorgung so runtergerechnet, was die Regelsätze angeht, dass das nicht einfach zusätzlich aufzubringen ist. Und da hätte ich mir gewünscht, man hätte etwas Vertrauen in die Eltern gehabt und das Geld auch ausgezahlt. Und da, wo man das Vertrauen nicht hat, haben kann, ist die Jugendhilfe ja gefordert, dass es geschieht. Der Punkt, dass man es nicht getan hat und geglaubt hat, man könnte dann durch Essen auf Rädern das ersetzen, man hat dann nicht mal gerade eine einstellige Prozentzahl erreicht von Kindern, die betroffen waren. Das war abzusehen. Das geht nur mit weniger Bürokratie und mehr Vertrauen.
Ebenso abzusehen war, dass wenn wir in einen weiteren Lockdown müssen, wir auch dafür sorgen müssen, dass die technischen Geräte vorhanden sind in den Haushalten, die sich vielleicht selber keinen Laptop anschaffen können. Was hat sich da geändert im Vergleich zur Situation beim ersten Lockdown?
Ja, immerhin hat die Regierung ja ein Programm aufgelegt. Nach diesem Programm sollen auch über Leihgeräte, das war wieder das Komplizierte, auch die Kinder aus ärmeren Schichten mit entsprechenden Endgeräten versorgt werden. Dabei will ich darauf hinweisen, dass dazu nicht nur Kinder von arbeitslosen Eltern gehören, sondern auch Kinder von Eltern, die Jobs haben, aber Jobs, die so schlecht bezahlt werden, dass sie da vielleicht selbst von leben können, aber nicht mit ihrer ganzen Familie das Existenzminimum erwirtschaften können. Und denen sollte ja jetzt ein Leihgerät zur Verfügung gestellt werden. Das ist auch mit sehr viel Geld vom Bund finanziert worden.
Ist das angekommen?
Die Umsetzung hapert. Mir wird berichtet, dass das immer noch nicht überall angekommen ist.
Wenn wir jetzt nicht nur auf die Politik gucken, sondern tatsächlich auch auf uns selber. Nachbarschaft kann ja zum Beispiel ein wichtiges soziales Netz sein, um gegen Isolation von Familien und Kindern vorzugehen. Was kann jeder Einzelne, was kann jede Einzelne von uns tun?
Naja, das ist natürlich auch schwieriger in Corona-Zeiten, weil man sich jetzt auch nicht so oft sieht und trifft. Aber trotzdem kann man natürlich auch unterstützen und helfen. Ich will aber darauf hinweisen, dass sowas natürlich auch besser funktioniert in Stadtteilen, in denen die Menschen ein Familienhaus mit Garten haben, als in den sozialen Brennpunkten. Da ist die Nachbarschaft nicht so bekannt untereinander. Und da wird es schwierig. Und darum geht es uns ja gerade, dass wir die Menschen unterstützen, die in beengten Wohnverhältnissen leben.
Wir wissen aus dem ersten Lockdown, dass dauerhafte beengte Wohnverhältnisse zu Gewalt führen können, von der besonders Frauen und Kinder betroffen sind. Wie können und wie müssen jetzt passende Schutzmechanismen aussehen, um vielleicht auch nochmal auf die Politik zu kommen?
Also wir haben ja zum Beispiel die Seelsorgetelefone. Wir als Kinderschutzbund haben die Nummer gegen Kummer als Telefoneinrichtung. Es gibt eine Reihe von Schutzmechanismen, aber die sind wie immer nicht genug ausgestattet. Wir haben an unserem Nummer gegen Kummer eine ständige Überlastung und viele Kinder, die in ihrer Not anrufen, kommen gar nicht durch. Und deswegen müsste dieses alles auch dringend ausgebaut werden, insbesondere in so schwierigen Zeiten. Das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, weil die Menschen ja auch eine Ausbildung brauchen, damit sie diese Gespräche gut führen können. Aber es müsste mal angefangen werden damit, mit einer besseren Ausstattung dieser notwendigen Einrichtung.
Heinz Hilgers vom Kinderschutzbund fordert für die Zeit des harten Lockdowns Hilfe für Familien mit niedrigem Einkommen und für deren Kinder. Wenn jetzt so kurz vor Weihnachtsferien wieder Kinder Unterricht am Bildschirm und nicht im Klassenzimmer absolvieren, dann können sich die Schulen glücklich schätzen, die vorgesorgt haben. Die kooperative Gesamtschule Schneverdingen zum Beispiel, der Ort liegt südlich von Hamburg. Viel Technik wurde angeschafft in den vergangenen Wochen und ein Konzept für den Hybridunterricht erstellt, der inzwischen fast reibungslos funktioniert, wie sich Dietrich Mohaupt hat zeigen lassen. Und so ist man hier auf den zweiten Lockdown vorbereitet.
Englischunterricht in der Klasse 9H des gymnasialen Zweigs der KGS Schneverdingen. 20 Schülerinnen und Schüler sind an diesem Vormittag im Klassenzimmer. 6 weitere hat der Lehrer Oliver Ippich gerade via Laptop in einen virtuellen Konferenzraum zugeschaltet. Eine Webcam überträgt für sie die Inhalte der elektronischen Wandtafel, auf der gerade ein kleines Bild zu sehen ist.
Auf der rechten Seite sehen wir das Kamerabild, das sehen dann auch die Schüler zu Hause. Auf der linken Seite ist ein Chat offen und da könnt ihr dann auch reinschreiben, zum Beispiel hier, ich habe vielleicht technische Probleme, was gerade nicht der Fall ist.
Und über diesen Chat sind auch Wortmeldungen möglich. Die Klasse soll das Bild beschreiben. Es geht um Chores, ungeliebte Arbeiten im Haushalt. Über den Chat hat sich Lea gemeldet.
Lea, are you with me at the moment?
Yes.
So, let's get started. Can you describe the picture for us, please?
In the picture.
Und dann ist es doch plötzlich da, das technische Problem.
Lea, you were gone for a second.
Der berühmte Vorführeffekt. Eigentlich laufe das System sehr stabil, versichert Oliver Ippich. Und nach ein paar Sekunden ist Lea auch schon wieder zu hören.
The center of the picture and the other two persons are in the background.
Die Kommunikation zwischen Schülerin und Lehrer ist für alle Teilnehmer im virtuellen Konferenzraum und natürlich auch im realen Klassenraum gut zu hören, über einen speziellen Lautsprecher mit eingebautem Mikrofon. Seit ein paar Wochen ist dieses System in allen Klassenräumen in Betrieb. 20.000 Euro hat die Schule dafür investiert, aus Eigenmitteln und einem Zuschuss des Fördervereins. Die Schülerinnen und Schüler haben sich schnell daran gewöhnt.
Also es war am Anfang schon was anderes, jetzt ist es aber schon Normalität geworden. Der Unterricht, finde ich, ist so auch entspannter, weil es häufig in den Klassen nicht so laut ist.
Eigentlich kann man ganz gut dem Unterricht folgen, einfach jetzt auch dadurch, dass es nicht so chaotisch ist wie im Frühjahr.
Das chaotische Frühjahr. Gemeint ist die Phase des ersten Lockdowns mit geschlossenen Schulen und teils wenig tauglichen Distanzunterrichtversuchen, die häufig Lehrer, Eltern und vor allem Schüler überforderten, weil es für sie einfach keine vernünftige Lernstruktur gab. Das habe man ändern wollen, erläutert Schulleiter Mani Tagikani.
Die Frage war, wie können wir diese Struktur herstellen? Wir können sie nicht herstellen, wenn die Kinder irgendwann nachmittags die Aufgaben erst geschickt bekommen, um die dann zu bearbeiten, irgendwann zurückschicken und irgendwann im Laufe des Tages wiederum der Lehrer dann die Rückmeldung auf diese Aufgaben gibt. Ideal wäre es, wenn die Kinder sich einwählen können in den Unterricht, der bei uns in der KGS stattfindet.
Genau das ist jetzt möglich, auch weil die Datenschutzfrage geklärt ist. Alle Erziehungsberechtigten der insgesamt 1600 Schülerinnen und Schüler haben eine Einverständniserklärung unterzeichnet, ebenso das gesamte Kollegium. Man könne auf alles reagieren, egal ob komplette Schulschließung, Szenario B mit Wechselunterricht oder ob die Eltern frei über den Schulbesuch ihrer Kinder entscheiden können. Das dürfen sie in Niedersachsen seit ein paar Tagen, bis zum 18. Dezember, dem letzten Schultag vor dem vorgezogenen Beginn der Weihnachtsferien. Damit wirklich alle von diesem Distanzunterricht profitieren können, hat die Schule aus Digitalpaktmitteln knapp 100 iPads als Leihgeräte angeschafft. Darauf war Lea nicht angewiesen. Sie sitzt zu Hause in ihrem Zimmer vor ihrem eigenen iPad und bekommt nach der kleinen technischen Panne vorhin noch einen zweiten Versuch. Diesmal geht es um Seattle im Nordwesten der USA.
So, anyone here in class can tell me what's on those pictures here?
Okay, so Seattle is the largest city in the Pacific Northwest.
Diesmal klappt alles mit der Verbindung. Für die 14-jährige Lea ist das inzwischen Routine und fast schon so etwas wie eine Rückkehr in eine Art Normalität.
Es ist auf jeden Fall besser als noch, bevor es diese Videokameras und Mikrofone gab. Somit ist das eigentlich ein sehr schöner Alltag, dass man wie im normalen, ich sag jetzt mal im normalen Leben ohne Corona auch einfach am Unterricht teilnehmen kann.
In diesen Zeiten natürlich per Videokonferenz hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel heute zusammengeschaltet mit Studierenden und Vertretern der Hochschulen. Sie haben es vielleicht auch gerade in den Nachrichten gehört. Die Bundeskanzlerin im Gespräch, so heißt diese Dialogreihe, in der sich Merkel schon mit Auszubildenden und Pflegekräften ausgetauscht hatte. Jetzt also die Studierenden. Darunter Vanessa Schuster, die an der Hochschule Trier studiert und sich außerdem im Hochschulsenat für die Interessen von Studierenden einsetzt.
Die Überbrückungshilfe, die kam aber deutlich zu spät für die Studierenden. Wir haben deutschlandweit sehr viele Studienabbrecher aufgrund von der finanziellen Lage, die das Studium abgebrochen haben, damit sie in der Lage sind, Arbeitslosengeld zu empfangen. Das heißt, wenn die Studierenden nichts machen, bekommen sie Geld, wenn sie sich abmelden. Wenn sie weiter studieren, werden sie für bestraft und bekommen gar nichts. Ich habe Leute angerufen und geweint deswegen. Wir haben da ein riesengroßes Problem.
Was glauben Sie, wo muss man ansetzen?
Ja, die Kanzlerin hakte nach. Und nach einer kurzen Erklärung versprach Merkel, die Hilfe für die Studierenden nochmal zu überprüfen.
Ich kann jetzt an dieser Stelle ja nur sagen, dass ich mit der Bundesministerin nochmal sprechen werde. Wir haben sehr unbürokratische Programme versucht, zum Beispiel bei Solo-Selbstständigen ganz am Anfang der Pandemie. Wir haben dann sehr, sehr viele Betrugsvorwürfe bekommen. Dann ist die Politik wieder unter Druck. Dann fragt man, wie könnt ihr denn sowas durchlassen? Aber ich nehme das sehr ernst, was Sie sagen, und werde mich darum kümmern.
Ja, soweit das Versprechen von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Heute im Dialog mit Studierenden. Und wir bleiben nochmal beim Thema Finanzen und Studium hier in Campus und Karriere. Wer anfängt zu studieren, der wird nach dem ersten Semester mit folgender Prozedur konfrontiert. Er muss eine Rückmeldegebühr an der Hochschule zahlen. In Potsdam lag diese Abgabe lange zu hoch, weil noch eine weitere Verwaltungsgebühr obendrauf kam. Die Studierendenschaft vermutete deshalb versteckte Studiengebühren und das Bundesverfassungsgericht gab ihr 2017 Recht. Trotzdem hat die Uni Potsdam die Gelder bis heute nicht zurückgezahlt, wie unser Landeskorrespondent Christoph Richter berichtet, und deshalb drohen Massenklagen.
Der Gesetzgeber muss Gebühren, die er aufstellt, immer gut genug begründen. Und das ist in dem Fall nicht erfolgt.
Moniert der Sprecher der brandenburgischen Studierendenvertretung Jonathan Wiegers, Bachelorstudent der Geschichte und Religionswissenschaften im 5. Semester an der Universität Potsdam. Er verweist auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das hatte die Gebühren der Brandenburger Hochschulen für die Jahre 2001 bis 2008 für rechtswidrig erklärt, weil sie weit über den Verwaltungskosten in Höhe von 20 Euro für die Rückmeldung lagen, so die Begründung.
Und quasi damit gesagt, dass das Land Brandenburg in der Zeit illegal pro Semester, pro Studi ca. 51 Euro eingezogen hat, was nicht rechtmäßig war.
Das Land Brandenburg habe das Geld aber nicht nur rechtswidrig eingenommen, sondern bis jetzt auch keinen einzigen Cent davon zurückgezahlt.
Wir finden, es ist an der Zeit, dass Land Brandenburg endlich auf die Betroffenen zugeht. Die Betroffenen warten seit nunmehr 20 Jahren, sind sie von dieser illegalen Praxis betroffen. Es geht hier auch um das Grundvertrauen in den Rechtsstaat, auch in die höchstinstanzlichen Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht tätigt.
Um Druck zu machen, ruft die Studierendenvertretung nun zu Massenklagen auf. Damit es noch vor dem 31.12.2020, also vor der Verjährungsfrist, über die Bühne geht, sollten sich Betroffene bis zum heutigen Dienstag der Klage anschließen, so die Empfehlung von GEW, der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, sowie der Studierendenvertretung. Zur Finanzierung der rechtlichen Auseinandersetzung habe man einen Finanzierer gefunden, ergänzt Jonathan Wiegers von der Brandenburgischen Studierendenvertretung. Auch frühere Studierende, die auf das Geld heute gar nicht mehr zwingend angewiesen seien, sollten diesen Schritt gehen, rät Wiegers.
Geht uns ums rechtliche Prinzip?
Nach Angaben des Allgemeinen Studierendenausschusses könnten an der Uni Potsdam bis zu 50.000 Betroffene ihre Rückmeldegebühren zurückfordern. Unterstützung bekommen die Studierenden von den oppositionellen Freien Wählern sowie der Linkspartei im Brandenburger Landtag. Sie fordern, dass die rot-schwarz-grüne Kenia-Koalition im Landeshaushalt als ersten Aufschlag 5 Millionen Euro für die Hochschulen bereitstellt. Einen entsprechenden Antrag wollen beide diese Woche in der Haushaltsdebatte einbringen. Damit soll der Steuerzahler die rechtswidrig eingenommenen Studiengebühren zurückzahlen, nicht die Brandenburger Universitäten.
Weil diese mit diesen millionenschweren Forderungen völlig überfordert wären und hier dann dringend finanzielle Unterstützung aus dem Landesetat benötigen.
Meint zumindest Matthias Steffke, der hochschulpolitische Sprecher der Freien Wähler im Brandenburger Landtag.
Die Regierung wäre gut beraten, wenn sie diesem Antrag zustimmt.
Das Land sieht jedoch keinen Spielraum und verweigert bislang die Rückzahlung der Rückmeldegebühren, da die Verjährungsfrist ihrer Ansicht nach spätestens im Januar 2013 abgelaufen ist. Das habe eine juristische Prüfung der Landesregierung ergeben, schreibt Stefan Breiding, der Sprecher des Brandenburger Wissenschaftsministeriums, in einer Mail an den Deutschlandfunk. Doch genau diese Verjährungsfrist wird unterschiedlich interpretiert. Käme es dennoch zu einer Rückforderung der Rückmeldegebühren, dann würde das den Hochschulen Kosten von rund 28 Millionen Euro verursachen, so Breiding weiter. Unterstützung in der Sache bekommen die Studierenden nun auch von den in Brandenburg mitregierenden Grünen, die sich damit innerhalb der SPD-geführten Kenia-Koalition von den eigenen Partnern distanziert. Weil jedoch darin durchaus Konfliktstoff für die Koalition steckt, will man sich nicht groß äußern. Schmallippig heißt es nur.
Die Entscheidung hat das Ministerium jetzt nun gefällt und nun liegt es bei Gerichten. Dann werden wir sehen, was wir mit dem Ergebnis machen können.
Meint Benjamin Raschke, der Fraktionschef der Grünen im Brandenburger Landtag. Ob es dazu kommt, dass die illegal eingezogenen Rückmeldegebühren den Betroffenen letztlich aus dem Landessäckel zurückgezahlt werden, ist höchst ungewiss. Bis heute kann die Landesregierung dem Vorschlag der Opposition nichts abgewinnen.
Die Universität Göttingen will das renommierte Lichtenberg-Kolleg zum September 2021 schließen. Das Institut wurde mit Geldern aus der Exzellenzinitiative 2007 gegründet und sollte ähnlich wie das große Vorbild in Princeton vor allem Forschende aus dem Ausland anlocken. So hat es auch gut funktioniert. Bislang. Aber die Universität muss eben sparen und hat das ausbeschlossen. Ein fatales Signal, gerade in diesen Zeiten, sagen die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Benedikt Schulz hat mit ihnen gesprochen.
Wenn eine Universität in Schwierigkeiten gerät, beginnt immer dasselbe Spiel. Der Wissenschaftler stirbt, der Buchhalter übernimmt. Und der Buchhalter ist immer beides, Feigling und Bulli.
Jotir Maya Sharma sitzt in Göttingen vor seinem Laptop und ist aufgebracht.
Er oder sie greift sich den Schwächsten. Wir müssen sparen. Wer sind die ersten Opfer? Die Geistes- und Sozialwissenschaften.
Sharma ist indischer Politikwissenschaftler und für seine Forschung weltweit anerkannt. Er lehrt eigentlich an der Universität Hyderabad. Derzeit aber lebt und arbeitet er in Göttingen als Senior Fellow und inzwischen als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Kollegs.
Ich war auch an vielen anderen Instituten dieser Art. Wenn es um akademische Freiheit geht, um den liberalen Geist einer solchen Einrichtung, schneidet dieses Kolleg besser ab als alle anderen.
Und doch ist bald damit Schluss. Das Präsidium der Uni hat die Entscheidung bereits getroffen und dem Leiter des Kollegs schriftlich mitgeteilt. Wenn der Senat morgen zustimmt, ist das renommierte Institut ab dem kommenden Herbst Geschichte. Fatal finden das die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates, denn ein zentraler Schwerpunkt der Arbeit im Kolleg sind Modern Jewish Studies. Das Institut ist attraktiv für Wissenschaftlerinnen aus Israel. Und derzeit erarbeitet Martin van Gelderen, der Direktor des Lichtenberg-Kollegs, eine neue, viel beachtete wissenschaftlich-kritische Edition der Anne-Frank-Tagebücher. Er sitzt ebenfalls in Göttingen in seinem Büro vor seinem Laptop. Er ist nicht aufgebracht, aber ernüchtert.
Wie soll ich es sagen? Wenn das so ist, wenn die Universität wirklich sagt, wir wollen diese Forschung nicht in diese institutionelle Setting, dann muss ich eine andere Institution suchen.
Die Edition soll in mehreren Sprachen erscheinen und wird voraussichtlich großes Aufsehen über die Fachwelt hinaus erregen. Die Uni Göttingen würde davon nicht mehr profitieren.
Schon der Fakt, dass ich diesen Streit führen muss, ist so ein bisschen eine persönliche Niederlage. Weil wenn du so ein Projekt als Versöhnungszeichen siehst und du musst dann ein paar Jahre später verteidigen, dass es dieses Projekt hier in Göttingen gibt und dass es bedroht wird, das ist natürlich nicht schön. Das ist ein Streit, den nur Verlierer hat.
Zumal die Uni schon im vergangenen Jahr viel schlechte Presse eingefahren hat für die gescheiterte Präsidentschaftswahl. Van Gelderen und Sharma betonen beide, die Entscheidung des Präsidiums sei selbstverständlich nicht antisemitisch motiviert. Van Gelderen sieht in der Entscheidung, das Kolleg zu schließen, aber einen Mangel an historischer Sensibilität. Hinzu kommt, das Kolleg macht das vergleichsweise kleine Göttingen für WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt interessant. Bis zu 20 Plätze für internationale Fellows, vor allem für den wissenschaftlichen Nachwuchs, bietet das Institut. Die Unileitung begründet die Schließung mit Spardruck. Und tatsächlich drohen derzeit allen niedersächsischen Hochschulen empfindliche Kürzungen, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Der Präsident der Uni stand für ein Interview auf Anfrage nicht zur Verfügung, verwies aber auf die offizielle Pressemitteilung. Dort heißt es:
Hierbei handelt es sich um dauerhafte Kürzungen unseres Budgets für die kommenden Jahre. Drastische Sparmaßnahmen sind unausweichlich. Der Haushalt der Universität ist langfristig durch Personal sowie für unbedingt notwendige Bau- und Sanierungsmaßnahmen gebunden. Daher gibt es für kurzfristig wirksame Sparmaßnahmen kaum Handlungsspielräume.
Für Jyotirmaya Sharma geht es aber um mehr als um Geld. Weil, meint Sharma, die eingesparte Summe zu gering ist. Das Kolleg hat ein jährliches Budget von rund 750.000 Euro. Wenn es geschlossen wird, müssen aber bestimmte Gehälter weitergezahlt werden. Effektiv würde die Uni nur die Gelder für die internationalen Fellows einsparen. 450.000 Euro jährlich. Bezogen auf den Gesamthaushalt der Uni von mehreren 100 Millionen Euro tatsächlich eine geringe Summe, zumal die erforderlichen Einsparungen von der Unileitung selbst auf rund 40 Millionen Euro bis 2030 geschätzt werden.
Der Klimawandel und seine Folgen. Menschen aus Kultur, Kunst und Architektur weltweit setzen sich damit auseinander und beziehen auch ihre Gemeinden ganz aktiv mit ein. Die Ausstellung des Goethe-Instituts Take Me to the River versammelt einige der spannenden Perspektiven und die Kollegen von Corso Kunst und Pop sagen Ihnen gleich, was genau da online auf Sie wartet. On Air war das Campus und Karriere für heute. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Stefanie Gebert. Tschüss.